Gleichungen, und zwar im Moment mit stationären elliptischen Gleichungen, also zum Beispiel im stationären Wärmezustand, der rauskommt, wenn Sie Wärmequellen anlegen an ein Gebiet, da halten die Randtemperatur zum Beispiel konstant, und Dirichlet-Problem, lassen das Ganze eine Zeit lang ruhen, dass sich die Wärme gleichmäßig verteilen kann, und die Frage ist, welcher gleichmäßige stationäre Wärmezustand kommt dabei dann raus. Die ganz naheliegende Methode, um das Problem numerisch zu lösen, ist genau das Gleiche zu machen, was wir bei den eindimensionalen Randwertproblemen gemacht haben, nämlich die auftretenden Differentiale durch Differenzenquotienten zu ersetzen. Und wenn Sie jetzt eben differenziale Ableitungen haben in mehrere Richtungen, in die x-Richtung und in die y-Richtung zum Beispiel, dann hätten Sie eben Differenzenquotienten, wo Sie entsprechend einen Gitterpunkt nach links, rechts gucken und einen Gitterpunkt in die y-Richtung nach oben und nach unten gucken. Das Ganze ist so natürlich, dass wir Ihnen das parallel auch schon als Übungsaufgabe zum Programmieren gegeben haben. Ich möchte Ihnen das aber Beispiel 2.5 auch noch mal kurz zusammenfassen, einfach um so ein paar Begriffe auch einzuführen, die da ganz praktisch sind. Also betrachten wir als Musterproblem wieder unsere Gleichung minus Laplace U gleich F, also stationäre Wärmeverteilung mit Wärmequellen F und dem Minuszeichen davor deswegen, weil wir haben gesehen, mit dem Maximumsprinzip ein größeres F dann dafür sorgt, dass wir eine größere Wärme haben. Also so ist das Vorzeichen von dem F, würde gerade ein positives F würde Wärmequellen entsprechen, ein negatives F würde Wärmesenken entsprechen. In einem Gebiet Omega nehmen an, erstmal den einfachsten Fall, homogene Dirichlet-Randwerte, also das U auf dem Rand von Omega sei einfach auf eine Nulltemperatur fixiert. Das F wäre also irgendeine Funktion Omega nach R. Und das Omega sei für dieses Beispiel ja das einfachste zweidimensionale Gebiet, nämlich einfach ein Quadrat mit Seitenlänge 1. Nun, dann ist es ganz natürlich, wie wir diese Gleichung hier diskretisieren. Laplace heißt zweite Ableitung in x-Richtung plus zweite Ableitung in y-Richtung. Also nehmen wir unseren finiten Differenzenausdruck für die zweite Ableitung in x-Richtung und unseren finiten Differenzenausdruck für die zweite Ableitung in y-Richtung auf einem Gitter. Und solange wir keinen Grund haben, da irgendwas anderes zu nehmen, nehmen wir ein äquidistantes Gitter, das wir entsprechend in zwei Dimensionen jetzt äquidistant machen. Also wir diskretisieren Omega durch ein 2D-Punktegitter mit Schrittweite H gleich 1 durch K plus 1. Das ist immer ganz praktisch, das so zu wählen. Dann können wir sagen, ja, mit K gleich 0 mal H wäre gerade 0 und K plus 1 mal H wäre gerade 1. Also alle Punkte zwischen 1 und K würden dann noch nicht auf dem Rand liegen. K gleich 0 liegt auf dem Rand in der x-Richtung zum Beispiel. Der nullte Punkt wird auf dem Rand liegen, der K plus erste Punkt wird auf dem Rand liegen. Das Ganze machen wir zweidimensional. Also das heißt, wir haben hier unser Quadrat und auf diesem Quadrat haben wir unser äquidistantes Punktegitter, äquidistant in beide Richtungen und hier also entsprechend wäre das K gleich 2, hier hätten wir unser, und von links nach rechts hätten wir 0 mal H wären wir hier und entsprechend 2 plus 1, 3 mal H wären wir hier und 1 und 2 wären dann die inneren Punkte. Ja, dann ist die spannende Frage eigentlich nur, wie nummerieren wir das Ganze vernünftig? Also die eine Möglichkeit, das zu nummerieren, die Koordinaten der Punkte sind erstmal ganz einfach hinzuschreiben. Also wir nehmen uns ein Punktegitter mit H gleich 1 durch K plus 1. Das heißt, wir wählen Punkte I mal H und J mal H, Vielfache von H, I und J gleich 0 bis k plus 1. Das würde gerade all diese Punkte hier geben. Ja, jetzt müssen wir die aber irgendwie, und das einzige Schwierigkeit, die dabei auftritt, der einzige Unterschied zum Eindimensionalen, ist, dass es jetzt nicht mehr ganz trivial ist, wie wir diese Punkte durchnummerieren. Denn wenn wir das Ganze jetzt durchführen wollen, wenn wir da finite Differenzen für einsetzen, werden wir Punkte mit irgendwelchen Nachbarpunkten vergleichen müssen, werden lineare Gleichungen dafür bekommen, wollen diese linearen Gleichungen zusammenfassen in ein Matrix-Vektorsystem. Ja, und das heißt, wir müssen irgendwo durchnummerieren, was ist der wievielte Punkt, also der zehnte Punkt, wie nummerieren wir das Ganze. Und bei einem Quadrat ist das Ganze, also gibt es die naheliegende Möglichkeit, wir laufen hier einfach beginnend mit dem ersten Punkt, zum Beispiel unten links, laufen wir nach rechts und laufen dann immer nach oben, wieder nach rechts, nach oben, wieder nach rechts und so weiter. Also wir nummerieren, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir die Punkte durchnummerieren. Und wir werden, an den Randpunkten kennen wir ja die Werte, das heißt, wir müssen nur die inneren Punkte durchnummerieren. Also wir müssten uns entscheiden, der Punkt, der zu den Koordinaten, der hier zu i und j gehört, der hier zweidimensional durchnummeriert ist, wie würden wir den eindimensional durchnummerieren? Und eine naheliegende Geschichte wäre zu sagen, ja, wir beginnen hier zeilenweise mit i gleich 1, laufen dann mit dem j nach vorne. Also hier, das wären ja noch alles Randpunkte, dann kommt hier der erste Nicht-Randpunkt, das wäre entsprechend der nächste Punkt, laufen wir nach rechts, starten in der nächsten Zeile wieder drüber und so weiter. Und dann hätten wir also offensichtlich die Vorschrift, dass der i plus j minus erste mal k x-Punkt gleich diese Geschichte wäre. Wenn Sie loslaufen mit j gleich 1, würde das bedeuten, wir sind hier genau x, achten Sie drauf, unsere y-Koordinate ist ja das, was hier mit drin steckt. Das heißt, hier wären, dieser Punkt hier wäre für i und j, wäre hier der 0,0. Punkt. Hier hätten Sie den, hier wäre i gleich k plus 1 und 0 gleich und j gleich 0. Hier wären beides gleich k plus 1. Und hier wäre entsprechend 0 k plus 1. Und wenn Sie das auf diese Art und Weise nummerieren, bedeutet das, dass wenn Sie starten mit j gleich 1, dann kommt hier hinten einfach erstmal 0 raus. Und das heißt, dass i läuft dann mit 1 los. Das heißt, i gleich 1, j gleich 1 würde den Punkt x1 geben. Das heißt, dieser Punkt hier wäre der Punkt x1, weil der i gleich 1, j gleich 1 ist. Entsprechend das i um 1 erhöht, würde bedeuten, wir gehen hier in der x-Koordinate 1 nach rechts, wäre x2. Und dann geht es 1 hoch mit dem j x3, x4. Und auf die Art und Weise haben Sie das Ganze im Zweidimensionalen, die Vorschrift, wie kommen Sie von diesen zwei Koordinaten des Punktes auf die Nummerierung des Punktes. Das ist die wesentliche Schwierigkeit, auch wenn Sie im Dreidimensionalen sind, wenn Sie kompliziertere Gebiete haben. Das ist typischerweise nützlich, wenn Sie sich wirklich in Ihrem Programmcode eine Transformationsfunktion schreiben, geben dieser Transformationsfunktion ja die Koordinaten des Punktes und der soll Ihnen dazu sagen, der wievielte Punkt das dann später in Ihrem Gleichungssystem sein soll. Ja, und was wir dann machen ist, analog dem 1D-Fall, analog 1D-Randwertproblemen, bestimmen wir einen Vektor von Approximation, UH gleich UI. I gleich 1 bis, ja, hiervon gibt es dann offensichtlich k2-Stück, i gleich 1 bis k2, der sein soll eine Approximation an den Vektor der Auswertung u von xi der wahren Lösung. I gleich 1 bis k2 durch Anwendung von finiten Differenzen. Ja, und das bedeutet also, schauen wir das von hinten an zu schreiben, wenn wir an einem Gitterpunkt xi uns überlegen, diese Differentialgleichung minus Laplace u soll ja an xi gleich f von xi sein. Wie wird das entsprechend aussehen mit den finiten Differenzen? Also müsste ja f von xi, das wäre ja gleich minus Laplace u an der Stelle x gleich xi. Nun, minus Laplace u ist ungefähr minus zweite Ableitung in erste Koordinatenrichtung von unserem u an der Stelle xi minus zweite Ableitung von unserem u an der Stelle xi in die zweite Koordinatenrichtung. Die hatten wir so bezeichnet als finite Differenzenoperatoren. Das wäre also gerade dasselbe, was wir im Eindimensionalen hatten. Minus 1 durch h Quadrat u von, ich muss aufpassen mit den Indizes, ich habe bei dem x jetzt immer das i nach oben gestellt und das x ist ein zweidimensionaler Vektor, der Punkt. Und damit wir da auf die einzelnen Koordinaten noch zugreifen können, nummerieren wir die unsere x-Werte jetzt oben mit dem i. Also wie sieht unser Differenzenquotient aus in die erste Koordinatenrichtung? Das heißt also, wir gehen in die x-Richtung, also wir nehmen uns den Punkt xi, diesen Punkt xi, von dem laufen wir plus h mal in die erste Koordinatenrichtung und das Ganze minus 2 mal u an der Stelle, wo wir die Ableitung ausrechnen wollten, plus u xi minus he1. Das wäre gerade unser finite Differenzenausdruck für die zweite Ableitung. Das, was hier steht, wäre ungefähr die zweite Ableitung von unserem u in die erste Koordinatenrichtung. Entsprechend der gleiche Ausdruck mit der zweiten Koordinatenrichtung wäre also minus 1 durch h Quadrat und dann wieder u von xi plus he2 minus 2u von xi plus u von xi minus he2. Das heißt, was wir vergleichen würden in dieser finiten Differenz wäre, wir möchten gerne Laplace ausrechnen an unserer Stelle xi hier. Und wir vergleichen dazu den Wert an der Stelle xi mit, ja, einmal das, einfach das Eindimensionale, da steckt ja die zweite Ableitung nach x drin, das wäre genauso, wenn wir das eindimensionale Problem hätten. Also wir vergleichen das mit dem Punkt links und rechts davon, xi minus he1 und xi plus he1. Weiter weg, da kann ich mehr drunter schreiben. Also das wäre xi minus he1 und xi plus he1 und wir vergleichen die aber auch in die zweite Koordinatenrichtung, für die zweite Ableitung in y-Richtung, vergleichen wir die Dinger mit xi plus he2 und xi minus he2. Und diese Ausdrücke, also diese Vergleiche, das ist quasi ein Punkt, um für den Punkt in der Mitte die zweiten Ableitung Laplace zu berechnen, schauen wir nach links, rechts, oben, unten, das nennt man auch 5-Punkte-Stern. Vorstellen, Sie verbinden das Ganze, dann haben Sie hier so einen Stern stehen. Entsprechend können Sie sich überlegen, im Dreidimensionalen, also ich führe das hier nur im Zweidimensionalen durch, aber im Dreidimensionalen und im Mehrdimensionalen sieht die Sache völlig analog. Da hätten wir entsprechend hier noch einen Punkt davor und einen Punkt dahinter. Alternativen wäre, dass Sie zum Beispiel noch diesen Punkt mit einbeziehen in Ihre finiten Differenzen, diesen Punkt hier, diesen Punkt hier, diesen Punkt hier oder noch weiter entferntere Punkte. Auf die Art und Weise kann man die Konsistenzordnung noch weiter steigern. Ja, die einzige Schwierigkeit, die dann im Vergleich zum 1D-Fall da ist, ist wiederum die Frage, wie nummerieren wir die Punkte? Also der linke und der rechte Punkt, das ist immer ganz einfach, weil der linke und rechte Punkt, der ist, oder bei unserer Formulierung ist der einfach, weil der linke und der rechte Punkt, das ist hier gerade xi plus 1, der Punkt links daneben ist xi minus 1, wenn wir nicht mit der Nummerierung gerade an so einer Grenze sind, wo wir eine Zeile gesprungen sind. Das heißt, wenn wir nicht randnahe Punkte haben. Also für nicht randnahe Punkte wenn der Punkt ein Randpunkt ist, dann kann es sein, dass wir, dann haben wir hier Probleme, dann ist das nicht x minus 1. Ja, was ist? Bleiben wir ruhig erstmal bei den nicht randnahen Punkten. Da ist mein Bild ist da jetzt ein bisschen schlechter. Das Bild enthält nur randnahe Punkte, aber ich glaube, Ihre Vorstellungskraft ist groß genug, um sich dieses Bild mit entsprechenden feineren Gitter zu malen, damit wir da auch noch Punkte haben, die wirklich in, also die wirklich noch Randpunkte besitzen, die Nachbarpunkte besitzen, die keine Randpunkte sind. Ja, angenommen, wir haben also in diesem feiner gemalten Bild einen Punkt im Innern, wo die Nachbarpunkte keine Randpunkte sind. Wo würden wir dann in unserer Nummerierung diesen Punkt hier finden? An diesem Punkt hier finden. Nun, wir müssten, um in der E2 Richtung 1 nach oben, um 1 nach oben gegangen zu sein, müssten wir ja einmal quasi komplett durchgelaufen sein und das wären also gerade K-Stück-Punkte, die wir hätten. Da können wir jetzt das Bild tatsächlich wieder benutzen, um von dem ersten von X1, 1 nach oben zu gehen auf X3. Das wäre gerade das plus 2, was unser K gab. Das heißt, dieser Punkt hier, das wäre gerade XI plus K. Dieser Punkt hier wäre XI minus k, das heißt, das, was hier steht, das wäre der Ausdruck. Ja, und jetzt muss ich aufpassen, denn unsere u's, wir machen das erst noch so, also das wäre gleich und wir machen das Ganze nur für nicht randnahe Punkte. Dann wäre das also gleich minus 1 durch h Quadrat. Dann erst die Dinger in E1 Richtung. Wäre also u von xi minus 1 minus 2 u von xi plus u von xi plus 1 und minus 1 durch h Quadrat. Entsprechend u von xi minus k, was der Punkt drunter wäre, minus 2 u von xi plus u von xi plus k für den Punkt drüber. Ja, also das würde rauskommen, wenn wir unsere wahre Lösung erfüllt, ungefähr diese Approximation an die Differentialgleichung und sie wird die umso besser erfüllen, umso näher, umso besser dieses eine Ungefährzeichen, was da drin steht, zu einem Gleichheitszeichen werden. Dieses Ungefährzeichen hängt daran, dass das h, wenn das möglichst klein wird, dann werden diese Differenzenquotienten zu den wahren Ableitungen. Und entsprechend motiviert das, dass wir unsere Approximation dadurch finden, dass wir sagen, ja, diese Werte hier, das nehmen wir als die gesuchten Werte an, schreiben die in einen langen Vektor und nehmen das, was hier bei steht, dann eben als entsprechend als eine approximative Gleichung für diese gesuchten Werte. Also was hier steht, wäre ja dann ungefähr die entsprechende Näherung an das u, also minus 1 durch h Quadrat. Und dann fassen wir es gleich zusammen. Wir hätten hier stehen, nehmen wir das Minus auch gleich weg, rechnen es mit 3, dann haben wir hier insgesamt 4 mal das u an der Stelle xi, das würden wir entsprechend dann als ui, wir sagen, das ist unsere unbekannte ui und dann wird von diesem ui werden also abgezogen, ja, die umliegenden Werte von u, nämlich gerade ui minus 1, ui plus 1, ui minus k, ui plus k. Und wenn wir dann, so wie wir das bisher auch immer gemacht haben, dieses f von xi, wenn wir die Werte noch sammeln in einen langen Vektor f und sagen, die ith Komponente in dem Vektor soll gerade die Auswertung von unserer rechten Seite an den Punkt xi sein, dann haben wir also auf die Art und Weise eine lineare Gleichung für jeden inneren, also im Moment noch für jeden nicht randnahen Punkt, haben wir also eine solche lineare Gleichung für unsere unbekannten Werte von u, die wir probieren können zu lösen. Wenn wir jetzt noch randnahe Punkte haben, dann ist einer dieser Punkte hier, dann stimmt mindestens einer dieser Punkte nicht von der Nummerierung her. Denn wenn das hier ein Randpunkt ist, dann ist der i minus erste Punkt, jetzt können wir das Bild wieder gut benutzen, also schauen Sie sich das, den Wert x3 zum Beispiel an, da ist der linke Randpunkt, also wenn Sie dafür x2 nehmen, dann haben Sie auf einmal dann sind Sie eine Zeile nach unten gewandert. Das heißt, dieser Ausdruck, der hier steht, stimmt nur dann, wenn diese Punkte, die hier stehen, auch tatsächlich noch Punkte waren, die nicht auf dem Rand lagen, also nicht randnahe Punkte. Wenn einer der Ausdrücke an dieser Stelle an dieser Stelle hier. Also bis dahin stimmt es noch auch für die randnahen Punkte. Wenn einer dieser Ausdrücke hier sie auf den Rand geführt hat, naja, dann haben wir aber angenommen, wir haben hier das homogene Dirichlet-Problem. Das heißt, der Ausdruck müsste einfach weg. Das heißt, wenn Sie einen randnahen Punkt haben, müssten Sie einfach nur den Ausdruck, der nicht mehr stimmt, der Sie auf den Rand geführt hätte, den müssten Sie einfach weggelöscht haben. Also analog für randnahe Punkte wobei wegen U auf d Omega gleich 0 die Ausdrücke die zu Randpunkten gehören einfach weggelassen werden. Ja, und dann können wir uns überlegen, dann hat dieses Gleichungssystem, was da rauskommt, das hat offensichtlich wieder ganz, ganz viel Struktur. Das sieht nämlich so aus, wir haben hier auf der Hauptdiagonale eine 4 stehen, also wenn wir das jetzt als großes Matrix-Vektor-Gleichungssystem schreiben und sagen, wir haben hier, das machen wir mal was ganz groß, stehen unser U1. U2 und dann gibt es wahrscheinlich irgendeine Besonderheit bis UK, da sind wir quasi eine Zeile durchgelaufen und dann mit dem UK plus 1, das ist jetzt, da haben wir dann so einen Sprung in die nächste Zeile drüber, und UK plus 1, dann kommen wir, haben wir hier entsprechend die nächsten bis U2K und dann irgendwann ganz am Ende laufen wir von K minus 1 mal K plus 1 bis UK Quadrat, das wäre die letzte Zeile der Gitterpunkte durchgelaufen. Ja, die sähe das entsprechende Gleichungssystem aus. Nun, wir können direkt mit dem hier starten. Mein U1 wäre also der Punkt ganz unten links. Der bei dem Punkt unten links wäre das i minus 1 und das i minus k, das würde dem Punkt links davon mit dem Punkt unten davon entsprechen. Das heißt, die wären einfach weg, weil das Randpunkte wären, die hätten wir Nullen eingesetzt. Was wir aber noch haben, ist das 4 mal ui, das heißt, der Punkt wird mal 4 genommen und dann wird abgezogen minus 1 mal der ui plus 1, das heißt, der u2 wird abgezogen und dann wird aber auch noch abgezogen dieser Punkt ui plus k, das was dem Punkt drüber entspricht, wenn u1 ist unten links und entsprechend laufen wir in die nächste Zeile hoch. Das heißt, dieser Punkt uk plus 1 hier, der würde auch das hier dieses Kästchen wäre, dann würde also jetzt die Stelle noch kommen, die dem uk plus 1 entspricht. Das heißt, hier hätten wir noch ein minus 1 stehen. Alles, was ich nicht ausfülle, sind wie immer Nullen. Entsprechend bei U2, das wäre also von unten links nach rechts gelaufen, der zweite Punkt. Man hätte also einen linken Nachbarpunkt, einen rechten Nachbarpunkt und einen drüberliegenden Punkt. Das heißt, das wäre dasselbe wie hier. Der Punkt selber, U2, kriegt seine 4. Der Punkt rechts daneben kriegt ein minus 1. Der Punkt links daneben kriegt ein minus 1. Und dann kriegt der Punkt oben drüber einen minus 1. Und der Punkt oben drüber wäre das hier mit plus k, wäre das, was da bei uk plus 2 steht. Also wäre hier ein minus 1. Und Sie sehen die Logik, wie das weitergeht. Sie kriegen nämlich hier gerade also so eine ganz analoge Tridiagonalmatrix, wie wir das im Eindimensionalen hatten. Wir haben hier Vieren bis zu dem Punkt bei UK. Wir haben hier entsprechend minus Einsen. Und wir haben hier, ich mal das ein bisschen enger zusammen, minus Einsen. Das würde dementsprechend, also alle Punkte von U2 bis UK minus 1 haben jetzt einen linken und rechten Nachbarpunkt. Das heißt, die kriegen jeweils ein minus 1 links davon und ein minus 1 rechts davon. Das Ganze läuft, bis wir beim ganz rechten Punkt sind. Und der ganz rechte Punkt, der, wo wir hier diese imaginäre Grenze überschreiten würden, der kriegt kein minus 1 mehr, weil der hat ja keinen rechten Randpunkt mehr, beziehungsweise der rechte Randpunkt liegt auf dem Rand. Und all diese Punkte haben einen darüber liegenden Punkt. Dieser darüber liegende Punkt gibt uns also hier minus Einsen, die jeweils mit nach rechts laufen auf der Hauptdiagonale. Das heißt, wir haben hier so ein Kästchen, wo wir so eine Einheitsmatrix mit einem Minuszeichen davor haben. Ja, und dann geht es weiter. In dem Moment, wo wir diese k auf k plus 1 Grenzen überschreiten, geht die Sache wieder von vorne los. Also wir haben hier wieder etwas, das kriegt eine 4 auf der Hauptdiagonale. Das hat, jetzt sind wir bei dem k plus ersten Punkt, das heißt, wir sind jetzt von unten gezählt in der zweiten Zeile ganz links. Das heißt, wir haben diesen rechten Nachbarpunkt, aber keinen linken. Das heißt, dieses 4 hier hat hier nur ein minus 1, kriegt aber hier keine minus 1 links hin, denn sie hat keinen linken Nachbarpunkt. Entsprechend haben dann alle anderen Punkte in der zweiten Zeile, die da kommen, haben einen linken und einen rechten Nachbarpunkt. Das geht so weiter, bis wir hier bei dem U2-Kartenpunkt angekommen sind. Der U2-Kartenpunkt hat einen linken Nachbarn mit der minus 1, aber keinen rechten Nachbarpunkt. Das heißt, hier kommt keine minus 1 hin. All diese Punkte haben aber noch einen oberen und einen unteren Nachbarn in der zweiten Zeile. Der obere Nachbar ist entsprechend hier, das mit dem minus 1. Das geht also hier einfach weiter. Auch hier steht wieder so eine entsprechende minus 1 auf der Hauptdiagonale. Und die haben aber jetzt auch noch einen unteren Nachbarn. Das heißt, wir haben dieselbe Geschichte in die andere Richtung. Und auch das passt gerade in diese Struktur, dass da jetzt Platz geworden ist für diese minus 1er. Das heißt, hier hätten wir auch was stehen mit minus 1. Ja, und dann läuft das Ganze so weiter. Alle weiteren Zeilen sind erstmal analog, der komplett genauso wie die zweite Zeile. Also die zweite Zeile hat einen unteren und oberen Nachbar und das geht bis zur k-1. Zeile. Die hat auch einen unteren und oberen Nachbar. Das heißt, das, was hier steht, wiederholt sich jetzt so lange, bis wir in der obersten Zeile angekommen sind. Und in der obersten Zeile sieht es dann also so aus. Das schön malen, die quadratischer wird, machen wir die ein bisschen kleiner. Also dieses Kästchen hier, wenn wir der obersten Zeile sind, die verhält sich, was links-rechts angeht, genauso wie alle anderen Zeilen, die wir bisher hatten. Der erste Punkt hat keinen linken Nachbar, der letzte Punkt hat keinen rechten Nachbar. Also das heißt, hier haben wir wieder die Vieren auf der Hauptdiagonale, die minus Einsen auf der Nebendiagonalen. Und wir haben rechts davon, also bis ein Kästchen drüber, gab es hier noch dieses rechts davon mit dem minus 1 bis 1. Also hier gab es noch dieses minus 1 bis minus 1. Und das ist jetzt bei mir ein bisschen unschön. Das ist hier also die Fortsetzung von diesem Kästchen hier. Und entsprechend gibt es dieses Kästchen hier mit dem minus 1 und minus 1. Das gibt es auch hier noch daneben, denn all diese Punkte, die da ganz oben in der obersten Zeile sind, die haben alle einen unteren Nachbarn. Also haben wir hier minus 1 bis minus 1. Das heißt, was wir hier haben, ist auf den ersten Blick einfach eine Tridiagonalmatrix. Also wir haben noch ein 1 durch h-Quadrat dafür, machen wir es gerade noch fertig, 1 durch h-Quadrat und ist gleich das f entsprechend ausgewertet an allen Punkten. Ja, das heißt, was wir hier haben, ist fast das ist erstmal hier so eine Tridiagonalmatrix und dann kommen noch zwei extra Diagonalen dazu, die von diesem oberen und dem unteren Punkt kommen. Aber es gibt noch eine Feinheit zu beachten. Also die Viererdiagonale, die geht komplett durch. Diese extra Diagonalen hier mit dem minus 1 und mit den minus 1, die gehen komplett durch, solange sie eben gehen. Aber die minus 1er Nebendiagonalen, neben der Hauptdiagonale, die sind jedes Mal dann unterbrochen, wenn wir diesen k auf k plus 1 Sprung haben. Weil wir immer wieder, wenn wir eine neue Zeile anfangen, haben wir keinen linken Nachbar. Entsprechend am Ende haben wir keinen rechten Nachbar. Das heißt, wir haben hier eine Lücke in den minus 1er Diagonalen mit drin. Die wird gerne vergessen, wenn man das erste Mal implementiert. Und wir können das Ganze auch kurz schreiben. Nämlich das vor der Pause noch kurz zusammenfassen. Also wenn wir sagen, das soll hier, das nennen wir AH, dann können wir uns das AH auch schön schreiben als AH ist gleich 1 durch H² mal so einer Blockmatrix C C minus Identität sind offensichtlich diese Blöcke hier. Und das ist auch dieses Ding hier, wiederholt sich ja auch immer wieder. Also können wir sagen, in Blockschreibweise sieht die Matrix einfach so aus. Mit C einer solchen Tridiagonalmatrix. Oder aber Bemerkung 2.6, sie hatten auf dem Übungsblatt ja schon das Kronecker-Produkt kennengelernt als eine sehr nützliche Möglichkeit, um blockweise Matrizen aufbauen zu können. Und da rechnen sie leicht nach. Also das Kronecker-Produkt war ja definiert als K Kronecker L ist gleich die Matrix K, also die Einträge von K, K11 bis sagen wir KLM. Wenn das entsprechend so eine Matrix ist, hier unten KL1, hier oben dann entsprechend erste Zeile Ämter-Eintrag, muss keine quadratische Matrix sein, also wir so eine Matrix K haben, was Sie dann machen können, also oft, was oft praktisch ist, um Dinge zusammenzubauen, ist, dass Sie in so einer Matrix dann blockweise das L mit einfügen. Und das ist gerade so, ist das Kronecker-Produkt definiert, das heißt, Sie würden da, wo vorher dieser Eintrag K11 stand, da würden Sie jetzt eine komplette Matrix L reinschreiben an diese Stelle mit K11 multipliziert, entsprechend an alle anderen Stellen mit dieser Matrix L multipliziert. Damit hätten Sie also etwas, das hat so viele Zeilen, wie das L hatte, mal Zeilen, die das K hatte, so viele Spalten, wie das K hatte, mal Spalten, wie das L hatte. Und mit dieser Schreibweise können wir das AH uns zusammenbasteln als 1 durch H Quadrat. Ja, das gibt uns die Möglichkeit, dass wir Dinge an bestimmte Stellen schreiben können. Setzen wir das erstmal kurz an. Also wenn Sie auf diese Gestalt hier schauen, dann sieht es so aus, als könnten wir das Kronecker-Produkt dazu gebrauchen. Also wir können zum Beispiel diese C-Matrix, die hier steht, die können wir auf die Hauptdiagonale bringen, indem wir sagen, naja, wir nehmen uns eine Matrix, die hat diese Dimension, wie wir das hier mit den Kästchen geschrieben hätten, nehmen uns davon die Einheitsmatrix und packen das C immer wie beim Kronecker-Produkt mit drauf. Dann hätten wir also hier bei der Einheitsmatrix hätten wir hier Einsen stehen, sonst Nullen. Also Einheitsmatrix, Kronecker-Produkt mit dem Groß C wird uns das C auf die Hauptdiagonale bringen. Also erstmal naheliegend wäre es, so etwas zu nehmen wie I, Identität, Kronecker-Produkt mal das C, was wir hier haben. Dann würde das C an den richtigen Stellen stehen. Und was wir dann noch machen müssten, wäre diese Blöcke hier an die richtigen Stellen zu packen. Und um diese Blöcke an die richtigen Stellen zu packen, müssten wir also etwas, also könnten wir uns auch wieder überlegen, das könnten wir auch wieder in dieser Blockschreibweise machen. In dieser Blockschreibweise wird das also dementsprechend, dass wir hier diese K-Werte, also da, wo die Nebendiagonalen sind, da möchten wir gerne eine Einheitsmatrix hinpacken. Wenn wir die Hauptdiagonale für einen Moment ignorieren, dann ist das also genau das, was dieses C hier macht. Also das C ohne die Vierer auf der Hauptdiagonale, das würde genau das Richtige machen. Wenn wir hier das C nehmen würden, Kronecker Identität, dann würde uns das etwas geben, wo hier mit Minus, also was, wo hier jedes Mal die 4 ersetzt würde durch so eine 4er Einheitsmatrix, das Minus 1 ersetzt würde durch so eine Minus Einheitsmatrix. Das heißt, dieser Ausdruck hier, der hätte schon auf diesen Nebenblock-Diagonalen hätte der dieses Minus Identität stehen. Also was hier steht, hat diese Kästchen hier richtig und diese Kästchen hier richtig. Was hier vorne steht, hätte dieses Kästchen hier richtig. Das Problem ist, wenn wir das so machen, hier ist auch noch was auf diese Hauptblockdiagonale gekommen. Hier hatten wir nämlich noch viermal die Identität. Also hier hätten wir jeweils noch viermal die Identität mit auf diesen Blöcken mit dabei. Das heißt, wenn wir das auf die Art und Weise machen würden, dann hätten wir, also bis auf diesen letzten Schritt hätten wir genau das, was hier steht. Und dann hatten wir aber noch immer diese viermal die Einheitsmatrix auf dieser Block-Hauptdiagonale hier stehen. Das heißt, wir hätten hier achten stehen statt vieren. Nun, das können wir ganz einfach ausgleichen. Wir können nämlich an der Stelle, ja, so ein bisschen brauchen wir davon. Also ich schreibe es eben hin, dann sehen wir direkt, dass es klappt. Das Erste, was man vielleicht ansetzt, ist, wenn wir hiermit das Doppelte rauskriegen auf der Diagonale, dann probieren wir mal, was passiert, wenn wir hier nicht das C nehmen, sondern wir nehmen uns eine Matrix, die auf der Hauptdiagonale nur die Hälfte hat, nämlich eine 2. Und wenn wir das damit ansetzen, dann sehen wir, damit klappt es tatsächlich. Dann wenn wir dann den vorderen Teil hier nehmen, damit kriegen wir diese Blöcke hier raus, nur mit einer 2 auf der Hauptdiagonale. Entsprechend kriegen wir hier hinten immer noch das Richtige raus auf dieser Blocknebendiagonale, aber wir kriegen eben auch nur zweimal die Identität, die wir hier mit drauf addieren. Das heißt, dann kommen wir gerade auf die gewünschten 4. Das heißt, auf die Art und Weise haben Sie also zum einen eine sehr kurze, prägnante Schreibweise, um das für solche einfachen Geometrien, das lässt sich sehr einfach implementieren. Das ist nicht der Hauptgrund, allerdings nicht der Hauptgrund, warum man das macht, denn wenn Sie diese Matrix einmal implementieren wollen, ist das zwar schön, wenn Sie das in einer Zeile hinkriegen, aber Sie können natürlich auch einfach eine Vorschleife machen und über alle Zeilen durchlaufen. Einer der größeren Gründe, warum diese Schreibweise sehr nützlich ist, ist, dass Sie sich tatsächlich überlegen können, man kann solche schnellen Verfahren entwickeln, die darauf beruhen, dass man eine Eigenvektorzerlegung von dieser Matrix konstruieren kann, aus einer Eigenvektorzerlegung zu dieser Matrix. Also diese Matrix hier hat viel Struktur, da kann man sich überlegen, kann das als eine Differenzengleichung auffassen, kann sich überlegen, was sind die Eigenvektoren zu dieser Matrix. Wenn Sie die Eigenvektoren unter Kontrolle haben, haben Sie die Inverse mit unter Kontrolle. Ja, und man kann sich überlegen, wenn man eine Matrix hat, von der man die Eigenvektorstruktur kennt, wie sieht dann die Eigenvektorstruktur von solchen Ausdrücken mit Kronecker gebildet aus? Also die Struktur kann man ausnutzen, um am Ende die Matrix, ja, so etwas Ähnliches wie eine analytische Inverse von dieser Matrix zu berechnen. Das machen wir hier in dieser Vorlesung nicht, aber das ist eine Möglichkeit, mit der Sie auf sehr einfachen Geometrien für sehr einfache Differentialgleichungen können Sie auf die Matrizen, die rauskommen, können Sie tatsächlich analytisch was machen. Ja, also auf die Art und Weise führt das auf genau das gleiche Problem, was wir bisher hatten. Und lassen Sie mich die Pause noch weitere 5 Minuten überziehen. Dann machen wir das nämlich auch noch im Schnellverfahren mit. Auf die Art und Weise können Sie homogene Dirichlet-Randwerk-Probleme genau so lösen, wie Sie es im Eindimensionalen gemacht haben. Alles, was komplizierter ist, ist, wie Sie Ihre Punkte durchnummerieren im Zweidimensionalen. Und wenn Sie das gemacht haben, nehmen Sie Ihre finiten Differenzen, müssen nur aufpassen, wo in Ihrer Matrix stehen die entsprechenden Einträge von den finiten Differenzen. Und lassen Sie mich an der Stelle noch klar machen, dass es letztlich ist das was Sie aber auch dem Computer geben können. Also wenn Sie in jeder Zeile, solange Sie nur wissen, welcher Punkt ist ein Randpunkt, welcher ist das nicht und wie ist der Transfer zwischen dem Punkt und seinen Koordinaten zu dem Index, den Sie haben. Das können Sie schlimmstenfalls immer so machen, dass Sie über den Index der Punkte laufen, zu jedem Punkt vom Computer feststellen lassen, ist das ein Randpunkt oder nicht. Wo sind der linke, rechte, obere, untere Randpunkt? Das muss eben im Computer entsprechend kodiert sein. Wo sind die entsprechenden Stellen in der Matrix? Und dann kommen die entsprechenden Stellen der Matrix zum Beispiel in eine -1 rein. Also auf die Art und Weise können Sie sich auch für kompliziertere Beispiele, können Sie sich diese Matrix aufbauen, können durch Lösen des Matrix-Vektorsystems sich eine Approximation berechnen. Was noch fehlt, wären die inhomogenen Dirichlet-Probleme. Ich kästle das hier mit rein. Was würden wir machen, wenn wir ein inhomogenes Dirichlet-Problem haben, also U auf d Omega gleich irgendeine Funktion g? Nun, auch das haben wir aber im Eindimensionalen schon gemacht. Wir haben uns nämlich auch im Eindimensionalen sind wir genau so gestartet, hatten erst das homogene Dirichlet-Problem und haben uns dann überlegt, ja, was wäre, wenn wir zum Beispiel in der ganz unten links hätten, da ganz links im linken Randpunkt hätten wir jetzt nicht einen Dirichlet-Randwert von 0, sondern irgendeinen anderen Dirichlet-Randwert von 37. Dann würde das bedeuten, wir möchten hier eigentlich dieses minus 1 durch h² mal 37 noch in unserem Differenzenquotienten dabei haben. Nun, das können wir machen, indem wir sagen, dieses minus 1 durch 37, minus 37 durch h², die schreiben wir uns hier in der rechten Seite an die entsprechende Stelle mit dazu, genau wie in 1D. Das heißt, wir können diese inhomogenen Dirichlet-Probleme lassen sich analog 1D behandeln durch Addition der Werte zu dem Vektor F1. Bis fk². Das ist die elegante Möglichkeit, wie Sie das Ganze behandeln können. Das hat den großen Vorteil, dass Ihnen von der Struktur der Matrix her überhaupt nichts kaputt geht. Das ändert sich einfach nur die rechte Seite Ihres Gleichungssystems. Wenn Ihnen das zu kompliziert ist, weil Sie irgendwie eine komplizierte Geometrie haben, gibt es auch immer so eine gewisse Brute-Force-Lösung. Die Brute-Force-Lösung sieht so aus, Sie nehmen sich die Randpunkte, auch das hatten wir zumindest als Übergangslösung mal an der Tafel im 1D-Fall. Sie nehmen sich die Randpunkte, die noch fehlen, packen sich die in den Vektor hier mit dazu, lassen das her als U0 bis UK, das entsprechend noch, also würden es hier bis UK plus 1 nummerieren lassen, nehmen sich das dazu und schreiben entsprechend hier das minus 1 und hier das minus 1 mit dazu, hätten dann mehr Unbekannte als Gleichungen. Ja, und das die größte Brute-Force-Lösung, die Sie einfach machen können, ist, Sie nehmen dann einfach als Gleichung noch mit dazu, der entsprechende Eintrag von U soll sein, ist gleich 37. Auch dann haben Sie dieselbe Information in Ihrem Gleichungssystem drin, dann ist Ihre Struktur von dem Gleichungssystem, die ist dann ruiniert. Also Sie haben dann diese Struktur immer noch und danach haben Sie so ein paar einzelne Gleichungen, das heißt, da kommen so ein paar Mal ja, so eine Einheitsmatrix, also so Einser auf der Hauptdiagonalen und eigentlich triviale Gleichungen, der und der Wert ist gleich das und das. Aber in manchen Fällen ist es einfacher, das auf die Art und Weise zusammenzubauen. Sie können damit Ihr Problem einfach rüberschieben. Solange Sie die Struktur nicht ausnutzen für irgendeinen speziellen Gleichungslöser, ist es nicht unbedingt schlimm, das so zu machen. Also Sie können durch Addition der Werte hierzu oder durch Aufnahme oder durch explizite Aufnahme. Der Gleichung. Mal von Gleichungen, denn Sie müssen dann entsprechend anders nummerieren und auch Ihre Randpunkte mit, die nummerieren Sie mit und packen dann Gleichungen in dieser Form dazu, U von J gleich G von XJ. Ja, und auf die Art und Weise können Sie im Quadrat recht beliebige, also können Sie auf dem Quadrat diese Probleme lösen, können das, was wir hier gemacht haben, natürlich auch für kompliziertere Differentialgleichungen anwenden, wenn dann noch Terme erster Ordnung, Terme nullter Ordnung mit dabei sind. Und das Ganze geht natürlich analog auch im Dreidimensionalen, dann hätten Sie entsprechend auf Ihrer Diagonalen nur noch den Unterschied, also wir haben hier den Punkt, wir haben den Punkt rechts davon, wir haben den Punkt oben drüber und dann ist die Frage, wie Sie mit der dritten Dimension umgehen. Sie könnten zum Beispiel diese Nummerierung, die wir gemacht haben, im Zweidimensional, die könnten Sie jetzt in jeder Ebene machen und könnten dann eine Ebene weiter nach hinten gehen. Das heißt, Sie hätten dann irgendwo noch viel weiter draußen, hätten Sie noch dieses Minus 1 stehen, das nicht für den Punkt rechts oder drüber, sondern für den Punkt dahinter in der dritten Koordinatenrichtung stehen würde. Ja, dann machen wir 10 Minuten jetzt endlich, 10 Minuten Pause. So, helfen Sie mir, wir hatten um 12 nach begonnen mit der Pause, oder? Dann wären wir...
Ja.
Na gut, dann reden wir darüber jetzt so langsam, dass wir 23 haben. Ja, also was wir jetzt gesehen haben, ist, dass wir zumindest, also über Konvergenz haben wir noch nicht gesprochen, aber dass wir zumindest bei der Diskretisierung scheint das im Zweidimensionalen alles ganz genau so wunderbar zu gehen wie im Eindimensionalen. Wir legen uns ein Gitter von Punkten darüber und stellen entsprechend unsere ganzen unsere finiten Differenzen dazu aus und behandeln die Randpunkte eben immer extra, setzen die zum Beispiel auf 0 oder setzen die auf irgendeinen anderen vorgegebenen Wert. Nun gibt es allerdings diesen einen großen Unterschied zum Eindimensionalen. Im Eindimensionalen haben wir überhaupt gar keine Probleme, dass die Randpunkte zu dem Gitter gehören. Wenn Sie ein eindimensionales Intervall haben, dann wählen Sie sich Ihr Gitter einfach natürlicherweise so, dass Ihr linker Randpunkt ein Gitterpunkt ist, dass Ihr rechter Randpunkt ein Gitterpunkt ist und eben entsprechend eine gewisse Anzahl von Gitterpunkten dazwischen. Im Zweidimensionalen ist das nicht mehr so einfach. Beim Quadrat geht das natürlich einfach, aber wenn ich Ihnen einen Kreis hinmalen würde, dann wird es schon bedeutend schwieriger, wie wir da Gitterpunkte reinwählen würden, so dass die vielleicht eine gewisse Ordnung haben. Wir möchten ja gerne dieses Plus Minus H machen für diese symmetrischen Differenzenquotienten. Darauf beruht ja auch die Ordnung unserer Konsistenzordnung letzten Endes. Das ist nicht mehr so einfach. Also wir können offensichtlich keine äquidistantes Gitter so hinlegen, dass bei dem Rand alle Gitterpunkte dann auch Randpunkte oder innere Punkte sind. Also was machen wir mit allgemeineren Gebieten? Abschnitt 2, 2, 3. Allgemeinere Fälle, und damit meine ich Gebiete. Und was wir dabei auch gleichzeitig uns überlegen werden, ist das, was wir dann später als Hauptwerkzeug brauchen, um Konvergenz zu zeigen. Wir hatten uns überlegt, dass wir haben nicht viel gezeigt über die Theorie von partiellen Differentialgleichungen, aber was wir gezeigt haben, ist, dass wenn so klassische Lösungen existieren, dass die automatisch eindeutig sind. Und das folgte aus dieser Maximumsidee, dass wenn wir etwas mehr erhitzen, dann wird es auch heißer, wenn wir zumindest nicht am Rand irgendwie noch mehr kühlen und das dadurch ausgleichen. Und sowas Ähnliches werden wir auch sehen, gilt auch für unseren diskreten Fall. Und das war ja genau das, womit wir im Eindimensionalen die Konvergenz gezeigt hatten. Da hatten wir uns ja auch überlegt, dass diese Matrizen, die da rauskamen, dass die so eine gewisse inverses Monotonieverhalten haben, dass die Inverse von diesen Matrizen, die hatten nur positive, nur nicht negative Einträge. Das bedeutet, die inverse Matrix angewendet auf einen Vektor, der größer ist als ein anderer Vektor, da kommt dann auch was Größeres raus, was wir eben interpretieren konnten, als auch die numerisch berechnete Wärme ist mehr, wenn wir mehr geheizt haben. Und das wird auch hier der Fall sein, also allgemeinere Fälle und ein sogenanntes diskretes Maximumsprinzip. Ja, also was machen wir, wenn wir irgendein Omega im R hoch N haben, also irgendein ganz allgemeines Gebiet, dann können wir ja nicht mehr annehmen, dass wir dann ein vernünftiges Gitter zu finden. Und es gibt eine recht elegante Möglichkeit, wie man das trotzdem behandeln kann, und zumindest fürs Zweidimensionale werden wir damit auch sogar Konvergenz zeigen für diese Möglichkeit. Also erstmal gäbe es vielleicht zwei grundsätzliche Ideen, wie man sich dem nähern könnte. Also angenommen, Sie haben hier mal vielleicht zuerst das Gitter hin, also so ein Gitter, so ein äquidistantes Gitter, das, was wir gerne benutzen würden, wo wir dann viel Logik mit drin haben, wo wir uns mit der Nummerierung nicht viele Gedanken machen müssen, das sähe ja in etwa so aus. So, angenommen, wir hätten hier jetzt aber ein Gebiet, was sich eben leider nicht daran hält, also kein Quadrat ist, was gerade noch eine Seitenlänge hat, die ein Vielfaches von h ist. Also angenommen, wir hätten hier irgendwas, zum Beispiel sowas hier. Wie könnten wir dieses Gebiet hier approximieren? Hier ist vielleicht mal ein Punkt, der liegt zufälligerweise auf dem Rand, aber alle anderen. Aber ansonsten ist es nicht der Fall. Ja, was könnten wir hier machen? Nun, es gibt zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Wir könnten probieren, das erste, worauf man vielleicht kommen würde, wäre zu sagen, okay, wir nehmen uns die Punkte, die am nächsten an dem Rand liegen, entweder von innen oder von außen, und nehmen an den Punkten, die am nächsten am Rand liegen, nehmen wir den Wert, den wir auf dem Rand gerne hätten. Also wir nehmen uns diesen Punkt hier, überlegen uns, wo liegt der, also was ist der nächstgelegene Randpunkt, und dann erklären wir diesen Punkt hier zu einem Randpunkt und geben ihm den Wert, den entsprechend der Rand an der Stelle hätte. Und dann würden wir uns vorstellen, umso mehr Punkte wir nehmen, umso näher kommen wir an den Rand ran, also umso besser würde das stimmen. Also wir würden damit die Differentialgleichung diskret auf dem falschen Gebiet lösen. und würden aber diese Randwerte rüberbringen. Es gibt eine noch schönere Möglichkeit, für die wir noch leichter Konvergenz zeigen können und die da auch vom Programmiertechnisch ebenfalls also fast noch einfacher zu behandeln ist, als sich hier mal zu suchen, welcher Punkt liegt denn hier in der Nähe des Randes. Und das ist das Folgende, wir nehmen zusätzliche Punkte dazu. Und zwar immer dann, wenn uns ein Randpunkt fehlt. Also was wir machen ist, wir bleiben dabei, dass wir irgendwo zumindest nah an diesem Gitter liegen wollen. Also was wir machen ist, wir nehmen uns eine solche Linie durch dieses Gitter, also in einer Dimension verbinden wir unsere Gitterpunkte und dann nehmen wir diejenigen Gitterpunkte dazu, die das hier schneiden. Das heißt, wir würden uns diesen Punkt hier zum Gitter mit dazu nehmen, diesen Punkt hier zum Gitter mit dazu nehmen und entsprechend hier diesen Punkt hier mit dazu nehmen, diesen Punkt hier mit dazu nehmen, der liegt schon drauf, der hier wäre entsprechend hier, was hätten wir hier noch, hier hätten wir einen. Hier hätten wir einen nach rechts und einen nach unten, hier hätten wir einen nach unten, einen nach links, diesen hier. Im Vergleich dazu, irgendwelche Gitterrandnahen, Gitter, irgendwelche Punkte, die in der Nähe des Randes liegen, zu Randpunkten zu erklären, haben wir hier also zusätzliche Punkte dazu genommen, die aber den Vorteil haben, dass sie wirklich exakt auf dem Rand liegen würden. Überlegen wir uns, wie das in Formeln aussehen würde, also wie könnten Sie das Ganze implementieren, wie könnten Sie dem Computer, wenn Sie das Gebiet zur Verfügung hätten, in irgendeiner Art und Weise, zum Beispiel irgendeine Funktion, die Ihnen sagt, liegt ein Punkt in dem Gebiet oder nicht, oder irgendeine Parametrisierung des Gebietes hätten, wie könnten Sie das Ganze automatisieren, welche Punkte Sie denn jetzt nehmen müssten für das Gitter. Nun, was wir nehmen ist also, wir nehmen uns erstmal, also wir beginnen mit irgendeinem solchen Gebiet, zum Beispiel diesen hier kurvig eingemalten. Dann legen wir über das Gebiet ein Gitter mit Schrittweite oder Maschenweite, nennt man das dann auch gerne, mit Maschenweite H. Das heißt in Formeln, Sie könnten sich ja überlegen, nun, Sie nehmen sich alle Gitterpunkte, die kriegen Sie zum Beispiel schön kurz aufgeschrieben, dadurch, dass Sie sagen, ja, im Eindimensionalen würden Sie alle Gitterpunkte kriegen als die Koordinaten, also diejenigen Punkten, wo x ein Vielfaches, ein ganzzahliges Vielfaches von h ist. Also für k gleich 0 hätten Sie hier x gleich 0, entsprechend k gleich 1, 2, 3, hätten Sie h, 2, h, 3, h und so weiter. Und im Mehrdimensionalen können wir das ganz einfach genauso schreiben, indem wir sagen, im N-Dimensionalen nehmen wir hier das k nicht aus z, nicht als ganze Zahl, sondern wir nehmen uns ein Tupel von n ganzen Zahlen. Entsprechend dieses Tupel nehmen wir in jeder Koordinate mal h mal. Und das heißt, wenn unser k zum Beispiel das Tupel ist 1, 3, 5, dann hätten wir also den Vektor h 3 mal h 5 mal h. Damit kriegen wir also gerade im Dreidimensionalen ein solches Gitter mit äquidistanter Maschenweite h hin. Also das wäre ein in alle Richtungen unendlich weit ausgedehntes Gitter mit Schrittweite h. Nun, und die wollen wir natürlich nicht alle nehmen, sondern wir nehmen uns davon nur das, was im Omega drin liegt. Und wir werden zumindest für die Konvergenz später werden wir annehmen, dass das Omega beschränkt ist, dass wir also hier auf die Art und Weise, und nehmen wir es hier schon an, können wir das nicht mehr im Computer darstellen. Also solange wir beschränkt sind, sind das nur endlich viele und damit kriegen wir schon mal alle Gitterpunkte, die im Innern von dem Gebiet liegen. Je nachdem, wie Sie Ihr Gebiet parametrisiert haben, können Sie das leicht ausrechnen. Also egal, wie Sie Ihr Gebiet an einen Computer geben, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Sie könnten wirklich eine Vorschrift haben, Sie könnten eine Funktion haben, die Ihnen 1 oder 0 zurück, der Sie einen Punkt geben und die gibt Ihnen 1 oder 0 zurück, je nachdem, ob Sie im Gebiet liegen oder nicht. Aber selbst mit dieser einfachsten Art und Weise, also wenn Sie das Gebiet einfach dadurch gegeben haben, dass Sie eine Funktion haben, die Sie fragen können, liegt der Punkt im Gebiet oder nicht, können Sie hier mit Vorschleifen durchlaufen, wenn Sie noch eine Grenze kriegen, also wie groß das Gebiet höchstens sein kann, wo Sie einfach alle Punkte durchlaufen, die Ihre Funktion fragen, liegt der Punkt im Gebiet oder nicht. Auf die Art und Weise können Sie also schon mal alle Punkte ermitteln, die im Innern von diesem Gebiet drin liegen. Nun, was ist dann in Formeln die x, die hier stehen? Diese x zeichnet aus, dass Sie in allen bis auf eine Koordinatenrichtung auch dieser Gitterbedingung erfüllen. Das heißt, wir haben dieses x hier dadurch bekommen, dass wir uns in der y-Richtung immer noch auf dem Gitter bewegen. Also die y-Koordinate ist immer noch ein ganzzahliges Vielfaches von h, aber die x-Koordinate darf durchaus abweichen. Das heißt, wir lassen jetzt zu, dass eine der Koordinaten von diesen Vektoren, die da drin steht, dass die abweichen darf und dass wir dafür auf dem Rand liegen. Also was wir machen ist, wir nehmen uns diese Punkte hier und lege über, und dann brauchen wir als Imperativ und nimm zusätzlich diejenigen Randpunkte, die eine der Gitterlinien schneiden. Also Gamma H wäre diejenigen Punkte, die auf dem Rand von Omega liegen, und die eine der Gitterpunkte schneiden. Ja, und jetzt müssten wir im Zweidimensionalen, das ist so ein bisschen, da haben wir nur zwei, jetzt müssen wir uns darauf einigen, meinen wir, dass wir bis auf eine Koordinate auf dem Gitter liegen wollen, oder meinen wir, dass wir in einer Koordinate auf dem Gitterpunkt liegen wollen? Im Zweidimensionalen ist das offensichtlich das Gleiche. Also stellen wir uns das für den Moment dreidimensional vor, würden wir dann im Dreidimensionalen verlangen, dass wir in x und y auf der Gitterebene liegen und uns nur in z-Richtung davon abweichen, oder erlauben wir auch, dass wir nur in x-Richtung auf der Gitterebene liegen und in y- und z-Richtung uns entsprechend bewegen auf die Gitterkoordinate. Ich probiere das mal spontan zu zeichnen. Ich werde wahrscheinlich mehrere Versuche jetzt brauchen. Das sind die Momente, wo ich keine Kamera gerne dabei hätte. Also stellen wir uns vor, wir hätten hier das Gitter im Dreidimensionalen. Also wir haben hier unseren Punkt und wir haben irgendetwas, was davon abweicht. Ja, von der Stelle besser hin. Ja, also wir stellen uns vor, wir hätten unsere Kugel, das ist vielleicht am schönsten, da wissen Sie, was Sie zu erwarten haben. Wir stellen uns vor, das Gebiet wäre eine Kugel, und wir stellen uns dieses dreidimensionale Punktegitter dazu vor. Jetzt haben wir da unser dreidimensionales Punktegitter. Was würden wir dann nehmen? Jetzt haben wir die Möglichkeit, wir schneiden entweder, also jetzt haben wir hier zwei Möglichkeiten hinzuschreiben, nämlich entweder die Möglichkeit, ich sage Ihnen, es soll eine Koordinatenrichtung noch mit dem Gitter übereinstimmen, oder es sollen zum Beispiel alle bis auf eine Koordinatenrichtung damit übereinstimmen. Das alle bis auf eine würde bedeuten, ich nehme die Punkte dazu, wo eine Ebene geschnitten ist mit dem entsprechenden Randpunkt. Das würde aber bedeuten, wenn ich eine Ebene schneide mit dem Rand, dann sehen Sie, also ich probiere es nicht zu zeichnen, aber stellen Sie sich vor, also Sie haben diesen Würfel aus Gitterpunkten, Sie nehmen sich jetzt eine Ebene in diesen Würfel, sodass diese Ebene gerade durch Gitterpunkte verläuft, und jetzt schneiden Sie diese Ebene mit einer Kugel, dann müssten Sie nicht nur einen Randpunkt dazu nehmen, sondern hätte dieser Schnitt wäre ein kompletter Kreis. Das heißt, Sie müssten einen kompletten Kreis und damit nicht nur endlich viele Punkte dazu nehmen. Das beantwortet unsere Frage schon, was wir wohl machen sollten. Was wir machen sollten, wäre besser, nur Geraden zu verlängern. Das heißt, wir nehmen uns in dieser Gitter, in diesem dreidimensionalen Gitter aus Punkten, nehmen wir uns die x, y und z Geraden, die jeweils durch die Gitterpunkte durchlaufen, und da, wo die den Rand noch schneiden, da nehmen wir die Punkte dazu. Und das passt auch zu dem, was wir vorhaben. Wir wollen natürlich damit dann auch wieder finite Differenzen machen. Das heißt, wir haben Punkte, die an den Rand angrenzen. Bei diesen Punkten wollen wir uns aber in x, in y und in z Richtung jeweils plus minus h bewegen können, denn wir wollen einen Nachbarn für jeden Punkt haben, und das ist genau der Nachbar, der fehlt. Das heißt, wir müssen von einem Punkt aus, müssen wir dafür sorgen, dass wir in x-Richtung immer einen Nachbar haben, der entweder innen liegt oder auf dem Rand, in y-Richtung Nachbar haben, der entweder innen liegt oder auf dem Rand, in z-Richtung Nachbar, der entweder innen liegt oder auf dem Rand. Das heißt, was wir machen müssen ist, wir nehmen uns diejenigen x in d Omega raus, die in einer Koordinatenrichtung, also wo eine Dimension existiert, 1 bis n, also zum Beispiel die x-Richtung, sodass die ite Komponente von unserem Punkt x, der auf dem Rand liegt, gerade so ist, dass es ein Vielfaches von unserem h ist, ein ganzzahliges Vielfaches von unserem h. Und dann haben wir also auf die Art und Weise, das würde gerade dem entsprechen, wenn sie zum Beispiel i gleich 1 wäre, würde das bedeuten, dass die x-Koordinate des Punktes ein Vielfaches von h ist. Das heißt, dass alle anderen können beliebig abweichen. Alles, was wir verlangen, ist, dass wir in der x-Koordinate also bezüglich der x-Koordinate passend mit dem Gitter zusammenlegen. Ja, und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir das Problem unseres allgemeinen Randes insofern gelöst, dass wir jetzt für jeden Punkt, den wir hier haben, haben wir Nachbarpunkte. Das einzige Problem, was wir uns damit eingehandelt haben, ist, dass die Nachbarpunkte jetzt nicht mehr äquidistant sind. Also wir können jetzt völlig analog zu dem eben vorgehen und sagen, wir haben hier unsere inneren Punkte, die nummerieren wir jetzt entsprechend durch. Wir können dann zu jedem inneren Punkt sagen, bei den nicht randnahen Punkten ist es genauso wie vorhin. Bei den randnahen Punkten, die haben jetzt auch einen linken, rechten, oberen und so weiter Nachbar. Aber der eine Nachbar ist vielleicht näher dran, oder vielleicht sind zwei Nachbarn näher dran als die anderen Nachbarn. Das heißt, was wir dann brauchen, wenn wir es auf die Art und Weise machen, sind finite Differenzen, mit wo wir nicht nach links und rechts symmetrisch weit gehen. Also mit den einseitigen, also wenn es nur um Differenzen erster Ordnung gehen würden, könnten wir einfach die einseitigen nehmen. Da hätten wir kein Problem damit und einfach ein anderes H einsetzen. Aber wir hatten ja immer diese Differenzen zweiter Ordnung und da steckt ja der linke und der rechte Randpunkt mit drin. Und dass da bei beiden der Abstand H ist, das ist schon, also wenn Sie da zurückblättern zum Konsistenzbeweis, das ist schon aufgetaucht, dass sich da im Taylor-Formel die entsprechenden Terme wegkürzen. Das klappt nicht oder es ist nicht klar, welches H Sie denn nehmen sollen. Wenn Sie hier irgendwie Ux minus H, Ux plus A minus 2 Ux geteilt durch H Quadrat nehmen, was machen Sie denn, wenn der eine Punkt näher dran liegt als der andere Punkt? Und das kann man sich aber überlegen. Man kann auch das, also Sie können das Ganze relativ allgemein ansetzen, sich die Taylor-Reihen hinschreiben, sich anschauen, was dabei rauskommt. Ich möchte Ihnen das gerne vom Himmel fallen lassen. Und Sie werden auf dem Übungsblatt nachrechnen, dass das dann tatsächlich zwar ein bisschen weniger schlechtere Konsistenzordnung, aber immer noch eine vernünftige Konsistenzordnung hat. Formulieren wir das Ganze zumindest im ein- und zweidimensionalen, sei x in Omega Teilmenge Rn, n in 1 oder 2, sei u in C3 Omega quer, das ist das, was man da in der Taylor-Formel braucht. Dann existiert eine Konstante groß C größer 0, sodass für alle hinreichend kleinen h's und ja, praktischerweise formuliert man das so, dass man sagt, ich sitze in irgendeinem Punkt und jetzt möchte ich einen gewissen Abstand nach links, nach rechts, nach oben, nach unten gucken. Links, rechts, oben, unten können wir auch Nord, Süd, West, Ost nennen. Also wir sagen, wir haben einen Abstand HW, mit dem wir nach Westen gucken können, mit einem Abstand HO, mit dem wir nach Osten gucken möchten, einen Abstand HN, einen Abstand HS, mit dem wir nach Norden und Süden gucken möchten. Konvergenz werden wir nur haben, wenn all diese Abstände klein werden. Also wir nehmen an, wir haben eine obere Grenze H. Wir haben Abstände nach Osten, nach Westen, nach Norden und nach Süden, die alle kleiner gleich h sind. Und die sollen so klein sein, dass die ganzen Ausdrücke, die ich jetzt hinschreibe, dass die definiert sind. Also wenn ich hier irgendeinen Punkt habe im Innern von Omega, dann habe ich einen gewissen Abstand zum Rand von Omega und mehr als diesen Abstand zum Rand sollte ich nicht gehen, weil dann das U nicht mehr definiert ist. Also das h muss schon so klein sein, dass da noch alles, dass alle Auswertungen definiert sind. Also h so klein, dass alle Auswertungen, alle folgenden Auswertungen definiert sind. Ja, dann werden Sie auf dem Übungsblatt nachrechnen. Das ist eine technische Rechnerei, aber da muss man einmal durch, das mit Taylor-Formel nachzurechnen, dass im Eindimensionalen eine vernünftige Approximation an die zweite Ableitung von x, das heißt das, was vorher dieses ux minus h, mit u2' bräuchten wir also genau ux minus h plus ux plus h minus 2 u von x geteilt durch h Quadrat. Das ist eine vernünftige Approximation an u2' von x. Und zwar war die gerade so vernünftig, dass die eine Konvergenz der Ordnung h Quadrat hier drin hatte, mal ein Maximum von den vierten Ableitungen von u. Hier werden wir was hinkriegen, was nicht ganz so gut ist, sondern nur bis auf Ordnung h geht. Dafür brauchen wir auch eine dritte Ableitung von unserem u. Und der Ausdruck, den Sie dafür nehmen müssen, ist auch wieder ja, wir nehmen uns das U im westlichen Punkt, im östlichen Punkt, im Norden und Süden gibt es jetzt nicht, und in dem Punkt in der Mitte, wo wir sind, sagen wir, das wäre das Zentrum. Also wir nehmen uns ein gewisses Gewicht mal das UO. Wir nehmen uns ein gewisses Gewicht mal das U in der Mitte, da wo uns der Punkt interessiert. Wir nehmen uns ein gewisses Gewicht mal das U westlich davon. Also mit UZ soll sein U von X, UW ist U X minus HW und UO soll sein U von X plus HO. Und dann wissen wir, für HW gleich HO wären diese Gewichte ja gerade gewesen, hier eine 1, hier eine minus 2, hier eine 1 und alles noch durch H². Und wenn Sie das einfach als allgemeine Gewichte ansetzen, das mit der Taylor-Reihe vergleichen, so können Sie diese Sachen auch wirklich herleiten und nicht nur beweisen. Und was dann rauskommt ist, Sie bekommen hier raus einen 2 durch HO geteilt mal HO plus HW. Hier kommt raus minus 2 geteilt durch HO HW und hier kommt raus plus 2 HW HO plus HW. Und Sie sehen, die Ausdrücke sind zumindest in dem Sinne noch natürlich, dass wenn HO gleich HW wäre, stände hier gerade das minus 2 durch H Quadrat, hier würde sich eine 2 wegkürzen, hier steht gerade 1 durch H Quadrat, hier steht 1 durch H Quadrat. Also für HO gleich HW ist das genau der zentrale Differenzenquotient, den wir bisher schon hatten. Und was Sie außerdem direkt sehen, ist, dass es wieder so ist, dass diese beiden Koeffizienten zusammen, die geben Ihnen gerade dasselbe wie dieser mittlere Koeffizient. Und wenn Sie den hier nehmen plus den hier nehmen, haben Sie, wenn Sie es erweitern auf den Hauptnenner, hier ein HO mit dabei, hier ein HW mit dabei, haben HO plus HW, was sich wegkürzt, bleibt also 2 durch HO HW stehen. Also wenn Sie das Ganze schreiben würden in die Matrixdiagonale, hätten Sie wieder einen Ausdruck in der Hauptdiagonale, der da wäre immer minus U2' approximieren positiv, dann wäre negative Nebendiagonalelemente, die zusammen gerade das Hauptdiagonalelement ergeben, genau wie vorher dieses 2 minus 1 minus 1 im eindimensionalen Fall. Das Ganze geht auch natürlich dann noch ein Stückchen länger für n gleich 2. Also da, wo wir vorher diesen symmetrischen 5-Punkte-Stern hatten, mit einer 4 in der Mitte, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 entsprechend. Das können wir jetzt auch für so einen unsymmetrischen Stern machen, wo Sie andere Abstände haben von dem Mittelpunkt. Ich schreibe es Ihnen direkt hin. Da hätten Sie 2 durch HO, HO plus HW, UO plus 2 durch HW, HO plus HW UW plus 2 durch HS HS plus HN US. Das Ganze geht hier weiter. Plus 2 durch HN HS plus HN UN minus 2 durch HO HW plus 2 durch HS HN UZ. Das ist eine Approximation an Laplace U von X der analogen Güte H. Und was hier vorkommt in der Taylor-Entwicklung, das werden wir tatsächlich später mal brauchen, ist das Maximum über die dritten Ableitungen von dem U. Wobei also hier jetzt an der Stelle noch, ja, ich schreibe mal UZ, US, UN, UW, UO, analog A. Also das eine geht in der x-Koordinate um HW nach links, um HO nach rechts, das andere geht in der y-Koordinate um HN nach oben und HS nach Süden. Und Sie sehen sofort, b ist einfach eine direkte Konsequenz aus a. Denn alles, was wir an der Stelle machen, ist dieses Laplace von u ist die zweite Ableitung in x und in y-Richtung. Das ist dieser Differenzenquotient hier einmal in x-Richtung und einmal dieser Differenzenquotient hier in y-Richtung. Die beiden approximieren das jeweils bis auf diesen Ausdruck und entsprechend haben sie dann eben bis auf zweimal diesen Ausdruck, also eine etwas andere Konstante einfach da auf der rechten Seite stehen. Das heißt, b folgt sofort aus a. Ja, lassen Sie mich die letzten paar Minuten noch kurz motivieren, wie wir dann weitermachen werden. Also Sie werden in der Übung werden Sie zeigen, dass das tatsächlich die Sache bis auf diese Güte approximiert. Das heißt, können wir denselben Ansatz wählen, wenn wir uns fragen, funktioniert diese Geschichte? Wir können unsere Differentialgleichung ersetzen durch eine solche Matrix-Vektorgleichung, die Matrix entsprechend auf diese Art und Weise aufgestellt. Das heißt, wir nehmen uns in den inneren Punkten, haben wir dieses 4 minus 1 minus 1 minus 1. In den anderen Punkten haben wir entsprechend diese Ausdrücke hier. Das heißt, in den randnahen Punkten haben wir etwas kompliziertere Koeffizienten, die aber letztlich dieselbe Struktur haben wie vorher. Denn auch hier ist es wieder so, wenn Sie minus Laplace approximieren, drehen sich ja alle Vorzeichen um. Das heißt, hier haben Sie wieder was stehen, was positiv ist. Das andere, was hier auf den Nebendiagonalen und auf den weiter entfernten Nebendiagonalen steht, ist wieder negativ. Und Sie rechnen sofort nach, folgt das aus A, dass diese Nebendiagonalelemente wieder zusammen nicht mehr geben oder hier sogar genau das geben, was auf der Hauptdiagonale steht. Und jetzt ist die Frage, ist diese Lösung der approximativen Gleichung, ist das eine gute Approximation der Lösung der wahren Gleichung? Das zerfällt wieder in diese Begriffe Konsistenz und Stabilität. Löst die wahre Lösung die approximative Gleichung gut? Das tut sie wegen dieser Geschichte. Und dann die Frage, können wir diese Stabilität zeigen? Also wenn wir diese Matrizen invertieren, können wir zeigen, dass diese inversen Matrizen, dass deren Norm nicht gegen unendlich geht. Das war noch der andere Baustein, den wir im Konvergenzbeweis brauchten. Das war im Eindimensionalen war es komplizierter, da haben wir eine spezielle Lösung gebraucht, zusammen mit dieser Monotoniebedingung an die Inversen von unseren diskretisierten Matrizen. Und diese Monotoniebedingung, die gilt tatsächlich weiterhin und die kann ich Ihnen eigentlich jetzt fast schon Handwaving herleiten, zumindest den Weg dahin motivieren. Man kann das nämlich über diese diskreten, über dieses Maximumsprinzip sich überlegen. Das Maximumsprinzip sagte, wenn Sie irgendwo Ihre Wärme, zweidimensionale Wärmeplatte hatten und Sie haben hier einen Punkt und Sie haben an diesem Punkt haben Sie nicht erhitzt, sondern nur höchstens abgekühlt, dann kann es nicht sein, dass an diesem Punkt ein lokales Maximum herrscht. Und das folgte direkt aus der Differentialgleichung. Wenn Sie an diesem Punkt tatsächlich abkühlen, dann war das einfach nicht verträglich damit, was die zweiten Ableitungen in so einem Maximum machen sollten. Und so etwas Ähnliches können wir für die diskreten Gleichungen ganz einfach herleiten und das folgt direkt aus der Vorstellung dieses Vier-Punkte-Sterns. Stellen Sie sich vor, Sie haben, also was haben Sie in Ihrem Matrix-Vektorsystem drin stehen? Sie haben drin stehen, dass Sie in jeder Gleichung entspricht zu einem Vier-Punkte-Stern. Es wird das, also der Punkt, an dem Sie stehen, die i-te Koordinate, der wird genommen mit irgendeinem positiven Gewicht. Von dem werden abgezogen die Werte von u an den umliegenden Stellen und was dann rauskommt, ist das f an dieser Stelle in der Mitte. Angenommen, dieses f an der Stelle in der Mitte wäre ein nicht positiver Wert, also angenommen, Sie hätten hier nicht geheizt an der Stelle in der Mitte und Sie hätten eine Lösung Ihrer Matrix-Vektorgleichung. Und wenn Sie die Lösung von so einer Matrix-Vektorgleichung haben, dann hätten Sie also, dann würde das also bedeuten, dass Ihre Lösung erfüllt Ihr U, das zu diesem Punkt hier gehört, mal irgendeinem Gewicht, minus das hier, minus das hier, minus das hier, minus das hier, gibt das F an der Stelle, ist etwas, was kleiner gleich 0 ist. Jetzt ist das Gewicht, was hier steht, ist aber mehr als das, mehr als all die Gewichte, was davon abgezogen wird. Das heißt, angenommen, hier käme tatsächlich was Negatives bei raus, dann würde das bedeuten, Sie haben hier etwas in der Mitte, also bleiben wir ruhig bei der 4, ja, das nehmen Sie mal 4, ziehen das rechts, oben, links, unten ab und kommen dann auf was negativ ist oder was zumindest kleiner gleich 0 ist. Dann kann es nicht sein, dass das, was in der Mitte steht, größer war als alles, was drumherum stand. Denn wenn das in der Mitte echt größer ist als alles, was drumherum ist, dann nehmen Sie das mal 4, dann ist es größer als hier alle die Summe von diesen 4 Dingern zusammen. Und genau dasselbe Argument bleibt wahr, wenn Sie hier diese Shortley-Weller nennen, die sich Shortley-Weller-finiten Differenzen nehmen. Denn auch da ist das Gewicht in der Mitte von dem Stern ist größer als die Gewichte zusammen oder ist größer gleich, ist oder genau gleich der Summe der Gewichte der umliegenden Punkte. Und allein aus dieser Tatsache, allein aus dieser kleinen Struktur, folgt schon, dass, wenn Sie das Ganze lösen mit einer rechten Seite, die kleiner gleich 0 ist, können Sie hier kein, in Ihrer diskreten Lösung, können Sie, in Ihrem, wenn Sie sich richtig plotten würden, in den Gitterpunkten, können Sie hier kein striktes Maximum haben in einem Gitterpunkt. Und das können wir jetzt wieder übersetzen mit genau den ganzen, mit den gleichen Geschichten, die wir gemacht haben, die wir davor gemacht haben für die kontinuierliche Lösung. Da haben wir auch aus diesem Maximumsprinzip konnten wir ganz viele andere Dinge herleiten. Und so ähnlich können wir das jetzt machen. Wir können uns überlegen, also hier kann kein striktes lokales Maximum sein. Dann kann man sich überlegen, wenn es denn kein Maximum ist, also wenn andere Punkte auch so groß sind, dann kann man sich noch mehr zeigen. Also angenommen, hier kommt tatsächlich was raus, was kleiner gleich 0 ist. Ja, dann müssen alle Punkte, also wenn ich hier mit dem viermal den Punkt in der Mitte und die anderen Punkte zusammen auf was Negatives komme, dann muss einer der Punkte hier muss meinen mittleren Punkt überragt haben, muss einen größeren Wert haben, damit er bei diesem Abziehen das geschafft hat, die anderen Punkte auszugleichen. Und wenn die Punkte, also wenn es auch nur ein Maximum ist, ein nicht striktes Maximum, also wenn die anderen Punkte, wenn es keinen Punkt gibt, der den überragt hat, dann ist das nur gerade so noch möglich, indem alle Punkte ihren Anteil zu dieser 4 beigetragen haben, dass nämlich alle Punkte genau dieselbe Höhe haben müssen wie der in der Mitte. Also wenn wir hier ein Maximum haben, dann muss die Funktion automatisch konstant sein. Unsere diskrete Lösung. Wenn es in der Mitte maximal ist, dann sind die Punkte drumherum, die haben alle kleiner gleich, aber 4 mal der in der Mitte minus die abgezogen muss kleiner gleich 0 geben, also müssen wir drumherum abgezogen alle, ja jeder ihren einen Teil zu beigetragen haben, alle genauso groß gewesen sein. Das heißt, wir haben das Maximumsprinzip für die diskrete Lösung, so wie wir es fürs Kontinuierliche hatten. Und damit kann man zum Beispiel Eindeutigkeit zeigen von dieser Lösung. Denn wenn wir ein Gebiet haben, was man nennt, das diskret zusammenhängt ist, wo Sie wandern können bis zum Rand, dann können Sie auf die Art und Weise zeigen, dass wenn Sie ein Maximum hätten, dann müsste das so groß sein wie alle drumherum. Entsprechend und Sie könnten sich bis zum Rand durchhangeln und am Rand wären Sie irgendwann eine Nullen. Das heißt, das Argument, so analog, das werden Sie in der nächsten Vorlesung, wenn Sie das nochmal ordentlich hören, aber so ein ähnliches Argument, was uns Eindeutigkeit gegeben hat für die kontinuierliche Lösung, hergeleitet aus dem kontinuierlichen Maximumsprinzip, können wir jetzt mit dem diskreten Maximumsprinzip machen und können damit zeigen, dass unsere Gleichungen eindeutig lösbar sind. Und das andere, was noch dahinter steckt, auch das mache ich nur ganz, ganz handwavig und die Details sehen Sie dann in den nächsten Vorlesungen. Wir hatten aus dem kontinuierlichen Maximumsprinzip hatten wir eine Monotonie hergeleitet. Dass wenn Gradient U größer gleich Gradient V ist, minus Gradient U größer gleich minus Gradient V und die Randwerte zueinander passen, dann muss, also wenn das eine Haus mehr beheizt wird als das andere, dann ist es in dem einen Haus auch wärmer als das andere. Und das folgte, das war eine mehr oder weniger triviale Folgerung aus dieser Tatsache, dass es keine Maxima geben kann. Und genau dasselbe haben wir hier. Auch hier haben wir so ein diskretes Maximumsprinzip. Das heißt, auch hier kriegen wir entsprechend dann eine Monotonie raus, dass wenn wir mehr reinstecken als rechte Seite, wenn wir diesen F-Vektor in allen Punkten erhöhen, dann erhöhen wir unseren U-Vektor, unsere Lösung in allen Punkten. Und das war genau das Hauptwerkzeug, was wir im Eindimensionalen für Konvergenz benutzt haben. Und genau das werden Sie benutzen, um dann eben Konvergenz auch im Mehrdimensionalen, zumindest im Zweidimensionalen, für diese Verfahren zu zeigen. Ja, das machen Sie dann, wie gesagt, leider nicht mit mir. Ich fliege heute noch nach Finnland, bin nächste Woche in Korea, aber dann in 2 Wochen bin ich wieder für Sie da und morgen dann, wie gesagt, Herr Gamatta, nächste Woche Frau Mach wird das dann mit Ihnen machen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.